Ja, das Thema von der heutigen Church Zone ist Kinder. Es geht zum dritten Mal um das große Oberthema Sahnehäubchen des Lebens. Beim ersten Mal ging es um Geld, beim zweiten Mal um Sex und heute quasi das Ergebnis von dem, was bei Sex rauskommen kann, um Kinder. Kinder sind ein Sahnehäubchen des Lebens. Das kann man sehen, wenn man hier nebenan in den Nebenraum geht zum Räuber Hotzenplotz. Kinder bereichern uns, ja. Eben hat mein Sohn mir gesagt, er hat Bassgitarre gespielt, weil der Dani ist heute ausgefallen, weil er krank ist. Er hat Bassgitarre gespielt. Kinder bereichern uns. Es geht, auch wenn wir jetzt heute darüber reden, nicht an sich um Bereicherung für die Familie. Es ist also kein Familienthema, sondern Kinder in der Gesellschaft. Das ist das Thema. Für Familien könnten wir vielleicht mal ein eigenes Seminar machen, weil es gibt viele Leute, die interessiert das noch nicht. Vielleicht ja demnächst, aber noch nicht. Es geht, wie gesagt, um das Sahnehäubchen des Lebens in unserer Gesellschaft, nämlich die Kinder, die uns umgeben. Und augenscheinlich könnten wir an der Stelle der Meinung verfallen, dass wir in unserer Gesellschaft das Sahnehäubchen des Lebens wertschätzen und gut behandeln. Immerhin wachsen die Kinder heute in einem noch nie dagewesenen Wohlstand auf. Sie haben alles, was sie brauchen. Sie haben noch mehr als das, was sie brauchen. Zumindest äußerlich. Aber wenn man dann genauer in unsere Gesellschaft hineinschaut, und jetzt muss ich vielleicht die Kasperlemütze abnehmen, weil jetzt wird es wahrscheinlich dann nicht mehr so witzig. Wenn wir genauer in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann entdecken wir, dass es gar nicht so weit her ist mit dieser gut gemeinten, schützenden Umgebung für Kinder. Äußerlich scheint es ihnen gut zu gehen, auf den ersten Blick, aber was sich oft in den Kinderherzen abspielt, das ist was ganz anderes. Ich fange eigentlich meine Message nicht so gerne mit negativen Tatsachen an. Ich will nicht so gerne es haben, dass am Anfang das Schlechte und Böse so aufgezeigt wird. Dann kann so eine Predigt eine negative Schlagseite bekommen. Aber bei dem Thema Kinder werde ich wahrscheinlich um das Negative nicht herumkommen, weil unsere Gesellschaft heute zu Recht oft als kinderfeindlich bezeichnet wird. Die Frage wäre, warum ist es so? Warum wird unsere Gesellschaft als kinderfeindlich bezeichnet? Das Erste, was mir dazu aufgefallen ist, ganz einfach, wir haben wenig Kinder. Unsere Gesellschaft scheint nicht wirklich daran interessiert zu sein, dass Kinder da sind. Für die meisten Menschen sind, wenn überhaupt, ein oder zwei Kinder denkbar. Das sind viel zu wenig, um unser Volk zu erhalten, keine Frage. Das wissen wir alle. Aber es ist eben bequemer. Und es gibt unheimlich viele Menschen, die wollen überhaupt keine Kinder haben. Zu unbequem wäre das, wenn Kinder da noch rumspringen. Ihre Rente wollen sie natürlich alle bekommen, weil dafür haben sie ja schließlich Beiträge eingezahlt. Aber Kinder, nein, das braucht man nicht. Und dann gibt es in unserem Land, und jetzt wird das Kapitel ganz dunkel, dann gibt es in unserem Land jedes Jahr mehr als 100.000 Kinder, die gar nicht die Chance bekommen, leben zu dürfen. Das sind nur die gemeldeten Abtreibungen. Man geht davon aus, dass jedes Jahr bis zu dreimal mehr Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden, als gemeldet sind. Das wären dann 300.000 Kinder. Das sind ungefähr 1.000 Kinder pro Tag, denen man nicht die Chance des Lebens gönnt. Und dann reden wir über einen Fachkräftemangel. Unser Land ist an der Stelle total paradox. Die einen Frauen können Kinder bekommen und wollen keine. Und wenn es dann doch passiert ist, dann wird als letzte Notlösung abgetrieben. Und viele andere Frauen wollen gerne Kinder haben, können aber nicht. Und die Zahl der Paare, die keine Kinder haben können, steigt ständig. Und ich habe mich gefragt, kann es nicht sein, dass Gott unserem Volk immer weniger Kinder anvertrauen will, weil wir zu viele Kinder, die er uns schenken will, gar keine Chance geben, zum Leben zu kommen? Könnte es da nicht einen Zusammenhang geben, dass Gott sagt, ich will euch gar keine Kinder mehr geben, wenn ihr so und so keine haben wollt? Aber natürlich haben wir in Deutschland Kinder, wenn auch zu wenige, wir haben Kinder. Und wie schon vorher gesagt, im Durchschnitt wird heute für ein heranwachsendes Kind von Baby auf mehr Geld ausgegeben als jemals zuvor. Eine kleine Statistik. Eltern geben heute für die Erstausstattung ihres Babys im Durchschnitt 3.000 Euro aus. Und bis zur Volljährigkeit haben Eltern im Schnitt für ihr Kind 120.000 Euro gezahlt, ausgegeben. Das sind im Monat 550 Euro. So viel hat noch keine Generation vor uns für die Kinder ausgegeben. Und das ist ein Durchschnittswert. Es gibt viele Menschen, die wesentlich weniger investieren können. Das heißt, es gibt viele Menschen, die viel, viel, viel mehr in ihre Kinder investieren. Ich meine, wir sehen das an den Klamotten, die Kinder heute anhaben oder die, mit denen die Teenager rumlaufen. Das sehen wir an dem technischen Equipment, was sie haben, iPod, PlayStation, Wii-Konsole, an den Magazinen, die sie lesen, an dem, dass wir nach der Schule die Kids bei McDonald's und vor dem Dönerladen stehen sehen. Materiell gesehen haben Kinder in unserem Land, zumindest im Durchschnitt, unglaublich viel. Aber was macht die Gesellschaft mit der Seele der Kinder? Und ich fange an der Stelle mal mit den schlimmsten Dingen an. Die Dinge, die vielleicht oder hoffentlich niemanden von uns persönlich betreffen, die aber Realität sind und die wir wahrnehmen müssen. Und dann versuche ich mit den Beispielen, wie soll ich sagen, ein bisschen näher an unseren Lebensalltag heranzugehen. Das Erste, wir leben in einem Land, in einer Gesellschaft, in der Missbrauch an Kindern fast alltäglich geworden ist. Fast täglich liest man davon in den Zeitungen, hört davon in den Nachrichten. Am 25.11., vor gar nicht so lang, also vor ein paar Tagen, war in Darmstadt die Urteilsverkündung im bisher bundesweit größten Kinderpornoprozess. Und die 7 Angeklagten wurden zu Strafen zwischen 2 Jahren auf Bewährung und 5 Jahren Haft verurteilt. Sie hatten rund 100.000 kinderpornografische Bilder und Filme im Internet getauscht. Dabei waren auch Bilder von schwerst sexuell missbrauchten Säuglingen dabei. Ein unbeschreibliches Ausmaß an Leid von Tausenden von Kindern, die hier in Bildern, in Filmen festgehalten wurden, damit andere Menschen sich daran aufgeilen und befriedigen können. Und diese Täter bekommen zwischen 2 Jahre auf Bewährung und 5 Jahre Haft? Wie kann das sein? Wenn eines der wertvollsten Dinge, die wir haben, das wertvollste Gut, das wir Menschen haben, unsere Kinder, ohne die es Gesellschaft gar nicht geben würde, ohne die unsere Gesellschaft nicht überleben würde, quasi die Zukunft unserer Gesellschaft, wenn dieser Schatz derart abartig missbraucht, gequält, entblößt, hilflos zur Schau gestellt wird, warum dann nur so eine milde Strafe? Wie kann es sein, dass unsere Gesellschaft Gesetze hat, die so ein Urteil möglich macht? Ich will gar nicht daran zweifeln, dass die Richter das ernst genommen haben. Aber das ist ihre Grundlage, auf der sie entscheiden können. Da fragt man sich dann natürlich, wie die Menschen bestraft würden, die nicht nur Bilder getauscht haben, sondern die tatsächlich diese Bilder gemacht haben und die diese Kinder vergewaltigt haben, damit man solche Bilder machen kann. Das sind dann Urteile, wir wissen das, wo auch letztendlich nur ein paar Jahre Strafvollzug bei rauskommt oder Psychiatrie absitzen. Und jeder weiß von uns, dass das wieder passieren kann, wenn so jemand wieder auf freien Fuß kommt. Letztens habe ich mit einem Justizvollzugsbeamten gesprochen, der mit solchen Tätern zu tun hat. Und er sagt ganz klar, 10 bis 15 Jahre Haft und die Tat wird sich wiederholen. Das wissen wir alle. Wir sind eine kinderfeindliche Gesellschaft, wo der Täter geschützt wird. Zum Beispiel wird die nachträgliche Sicherheitsverwahrung rechtlich gekippt, weil das nicht den Menschenrechten entspricht. Wer aber redet von den Menschenrechten der Opfer? Der Kinder, die unglaubliches Leid durchmachen müssen. Ist euch schon mal aufgefallen, warum es in Deutschland fast nie einen Prozess gegen Täter gibt, die bei der Erstellung solcher Bilder dabei waren? Oder warum gibt es zum Beispiel keine Prozesse gegen Kindermenschenhandel in Deutschland, obwohl Experten sagen, dass Deutschland der größte Umschlagsplatz für getradete, also gehandelte Menschen in Europa ist? Weil Deutschland ist die zentrale Lage. Ich meine, so schlimm das war, was zum Thema Kindermissbrauch in der katholischen Kirche passiert ist, ich glaube, dass diese Berichte letztendlich nichts anderes sind als ein Ablenkungsmanöver von viel, viel schlimmerem, größerem Leid, das Kindern in unserem Land zugefügt wird. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Prominente damit verwickelt sind. Die Realität ist, unser Land ist ein kinderfeindliches Land, in dem Kinder nicht wirklich von Tätern geschützt werden, wo Kinder keine Lobby haben, die sich gegen das Unrecht einsetzt, was ihnen passiert. Wir haben keine Lobby dafür. Dann eine andere Seite unserer Gesellschaft und dazu sehen wir kurz einen Videoclip an. Eine andere Tatsache, die unsere Gesellschaft prägt. Hee
Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir alle deine Freunde.
In unserem Land leben 2,4 Millionen Kinder in Armut, in materieller Armut. Das sind natürlich Kinder, das wissen wir, die meistens auch noch zu wenig Zuwendung bekommen, die auf der Straße verwahrlosen. Es gibt seit ein paar Jahren in Berlin angefangen ein Projekt, das heißt Arche. Und in vielen anderen deutschen Großstädten sind auch solche Archen gegründet worden. In Augsburg gibt es leider noch keine Arche. Das sind Orte, wo verwahrloste Kinder hingehen können, wo sie Essen bekommen, wo ihnen geholfen wird, bei Hausaufgaben zu machen, wo sie betreut werden beim Lernen, wo sie kindgerecht spielen können, wo Menschen da sind, die sich um sie kümmern, weil zu Hause niemand da ist. Wo jemand da ist, der ihnen Liebe gibt, die sie dringend brauchen. Der Gründer von der Arche, der Bernd Siegelko, der auch immer wieder jetzt in Talkshows, in Fernsehen auftaucht, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Deutschlands vergessene Kinder. Und in Berlin betreut die Arche täglich 750 Kinder. Aber es gibt natürlich viel mehr als diese 750 Kinder in Berlin. Wer kümmert sich um die? Wer kümmert sich um die Kinder in Augsburg, die so verwahrlosen? Das ist interessant. Ich kenne jemanden, der hat die Stadt gefragt, was wir mit solchen Kindern machen und ob es irgendwelche Projekte gibt. Und da hat er den Originalton bekommen, also wurde ihm O-Ton gesagt, solche Kinder gibt es nicht in Augsburg, da haben wir keinen Bedarf. Es ist leichter für die Politik, nichts zu machen, das totzuschweigen, als das Problem anzugehen. Und auch da haben die Kinder keine Lobby in der Gesellschaft. Es kostet nämlich einen Haufen Geld, sich um diese Kinder zu kümmern. Das ist das zweite, Kinderarmut. Das dritte, und das kommt uns vermutlich etwas näher, Deutschland ist ein Land, und zwar das Land des Fernsehers. 1886 erfand Paul Nipkow, ich wusste das nicht, aber ich habe es nachgeguckt bei Wikipedia, das Prinzip des Fernsehers. Was ihm noch gefehlt hat, war die Braunsche Röhre, beziehungsweise diese Röhre, die dann der Ferdinand Braun erfunden hat, einige Jahre später. Und diese Braunsche Röhre hat es möglich gemacht, dass der Fernseher Einzug gehalten hat in alle Haushalte Deutschlands. In dem letzten Jahrhundert haben Firmen wie Telefunken, Grundig, AEG, Siemens und so weiter, also deutsche Firmen, den Fernseher entwickelt, immer weiterentwickelt. Heute gibt es ihn ja mit Flat-Screen-Technologien, da haben noch andere Länder, asiatische Länder meistens dann noch mitentwickelt. Aber erfunden haben wir Deutschen den Fernseher. Das können wir uns auf unsere Fahnen schreiben. Aber mit den Fernsehinhalten kommen wir irgendwie nicht so ganz zurecht. Nicht nur wir Deutschen, aber jetzt bleiben wir trotzdem mal bei Deutschland. Dazu einfach ein paar Fakten. Kinderpsychologen sagen, dass Fernsehen für Kinder in den ersten 6 Lebensjahren extrem schädlich ist, und zwar für die Entwicklung des Gehirns. Das steht immer wieder in Zeitschriften von Krankenkassen, in dem Elternmagazin, in Fachmagazinen, aber kein Schwein kümmert sich drum. Überall sitzen Kinder vor Fernsehern. Selbst beim Deichmann, bei H&M, da setzt man sie hin und stellt sie damit ruhig. Es gibt sogar Sendungen für Zielgruppen unter 6 Jahren. Obwohl die Fachleute, es ist unbestritten, dass es für die Entwicklung des Gehirns schlecht ist, wenn Kinder eine halbe Stunde und länger vor dem Fernseher sitzen. Dann gibt es unglaublich viele Fernsehinhalte, natürlich auch im Internet, das ist ganz genauso, aber bleiben wir beim Fernseher, unglaublich viele Inhalte, die extrem schädlich für Kinder sind. Nicht nur Kleinkinder. Das Fernsehen ist voll von Inhalten, die Kinder noch nicht verarbeiten können. Und da spielen die Sendezeiten nicht so eine wirklich bedeutende Rolle. Warum ist das so? Warum werden zuhauf Inhalte gesendet, wo man weiß, wenn Kinder sich das anschauen, schädigt das ihre Seele? Warum? Dann sagen uns Ärzte immer wieder, das steht jedes Mal in meinem Barmer GEK-Magazin, was ich alle 2 Monate kriege, da steht es immer drin, Kinder leiden chronisch an Unterbewegung, Bewegungsmangel. Trotzdem brauchen viele Eltern den Fernseher als Kinderbeschäftiger, als Babysitter. Da stellt man das Kind ruhig, da sitzt es nämlich davor, da guckt es, da schreit es nicht, da macht es nicht irgendwie Mogo. Und damit das Kind abends noch ruhig wird, stellt man gleich den Fernseher ins Kinderzimmer. Es gibt endlos viele Kinderzimmer, wo ein Fernseher drin steht. Warum? Und dann noch eine Studie, die kommt zwar aus den USA, aber wir brechen sie gleich mal ein bisschen runter auf Deutschland. In den USA hat man eine Studie gemacht und hat herausgefunden, ein Kind, das die Highschool abgeschlossen hat, also 12 Schulbesuchsjahre hinter sich hat, meistens so 17 Jahre, hat in seinem Leben 13.000 Stunden in der Schule verbracht. Zudem hat es 25.000 Stunden vor dem Fernseher verbracht. Dabei hat es 8.000 Morde gesehen und 100.000 Gewalttaten. Natürlich sind jetzt amerikanische Verhältnisse, sagen wir, es ist viel extremer wie in Deutschland. Brechen wir es einfach mal auf die Hälfte runter, ja? Könnte ja sein, ne? So in Deutschland so die Hälfte. Dann sind es aber immer noch 13.000 Stunden Schule, ist ja auch gut so. Vielleicht auch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob wir Deutschen da gründlicher sind oder so. Dann sind es aber immer noch fast genauso viel, 12.500 Stunden Fernsehen. 4.000 Morde, 50.000 Gewalttaten. Das ist viel, viel, viel zu viel. Wir sind eine kinderfeindliche Gesellschaft, sonst würden wir uns aktiv dafür einsetzen, dass unsere Kinder vor schädlichen Inhalten im Fernsehen geschützt werden, von DVDs ganz zu schweigen. Wir sind eine Gesellschaft, wo Kinder nicht beachtet werden. Mit Kindern kann man da Geld verdienen, weil die setzen sich vor den Fernseher und dann sehen sie noch die Werbung und dann sagen sie, Mama, ich will das haben, ich will das haben. Noch ein letzter Punkt, der mir aufgefallen ist. Kinder sind in unserem Land, in unserer Gesellschaft aufgeräumt. Die haben ihren festen Platz, wo sie vermeintlich hingehören. Kinder müssen sich heute an den Lebensrhythmus und den Lifestyle der Eltern anpassen. Sie werden aufgeräumt, dass sie perfekt zum Lebenskonzept der Eltern passen. Viele Eltern meinen, wenn sie ein Kind bekommen, können sie genauso weiterleben wie vorher. Kinder sind ja heute in der Regel Wunschkinder, die man relativ spät kriegt. Und die müssen ins Wunschgebäude, ins Wunschlebensgebäude der Eltern hineinpassen. Das Leben der Kinder muss sich an Job, an Hobby, an Zeitplanung der Eltern anpassen. Danach muss es sich ausrichten. Aber Kinder sind lebendige Individuen und sie brauchen individuelle Zuwendung. Eigentlich müsste es genau andersrum sein, dass das Leben der Eltern sich auf die Bedürfnisse der Eltern, der Kinder anpasst. Aber dazu müsste man verzichten auf die Dinge, die einem wichtig sind. Das ist das eine. Auf der anderen Seite werden dann Kinder mit materiellen Dingen zugemüllt. Wir bei uns versuchen wirklich darauf zu achten, dass unsere Kinder nicht zu viele Sachen, zu viele Spielsachen haben. Und trotzdem quillt das Kinderzimmer über von allem möglichen Spielzeug. Jedes erdenkliche Spielzeug, was es gibt, findet man bei unseren Kindern. Und Bücher zuhauf, sodass Kinder oft, die wissen überhaupt nicht, was sie damit machen sollen. Die können gar nicht das alles gebrauchen fürs Spielen. Kindern liest man alle Wünsche vor den Lippen ab. Was immer sie sich wünschen, bekommen sie. Und wenn sie von der Oma eben ein Lilifee-Heft sich wünschen oder ein Hello Kitty-Heft oder irgendwas, dann bekommen sie halt gleich zwei. Weil die Oma hat gerade zwei gefunden. Ach, dann kann ich ja beide mitnehmen. Und so geht es nicht nur Eltern und Verwandten von Kindern, sondern auch Freunden. Die bringen, warum muss man einem Kind, wenn man zu Besuch kommt, immer was mitbringen? Das muss überhaupt nicht sein. Die Kinder freuen sich, dass du da bist und nicht unbedingt, dass du was mitbringst. Und dann müssen die Kinder alle möglichen Termine machen. Ja? Wir müllen sie mit Terminen zu. P-Kip, Kindergruppe, Kinderturnen, musikalische Früherziehung, Babyschwimmen, Englisch für Kleinkinder und so weiter. Und das hört nicht auf, wenn die Kinder älter werden. Ich meine, wenn die nachher Teenager sind, dann Fußball, Reiten, Musikunterricht, Nachhilfe, Schwimmen, was weiß ich, was sie noch alles machen müssen. Aber Kinder brauchen nicht alles, was sie sich wünschen. Und sie brauchen auch keinen vollen Terminkalender, sondern sie brauchen Nähe, Annahme, Wertschätzung, körperliche Zuwendung, Spielen, Quatsch machen, nichts tun. Kinder genießen das, wenn sie mit ihrem Papa und ihrer Mama irgendwie einfach nichts tun können. Rumlungern auf dem Sofa, die Eltern genießen, dass sie da sind. Sie kurz was fragen, lachen, gekitzelt werden. Ich glaube, oft ist es nur ein Alibi, wenn Erwachsene Kindern was schenken, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, was sie beruhigen müssen, weil sie sich eigentlich zu wenig Zeit für ihre Kinder nehmen. Kinder brauchen einen Papa, Kinder brauchen eine Mama. Und manchmal ist Papa und Mama nicht da, dann können die Freunde eigentlich dieser Ersatz sein. Natürlich. Bei uns im Hof gibt es einen Jungen, immer wenn er mich alleine sieht, also der ist meistens mit seinem Bruder unterwegs und mit anderen noch, und wenn er mich sieht und ich bin alleine unterwegs ohne meine Frau, kommt er schnurstracks zu mir hin und erzählt mir die intimsten persönlichen Sachen aus der Familie. Warum? Weil sein Papa nie da ist. Der arbeitet immer. Und anscheinend bin ich einer der wenigen Männer, die sich mit den Kindern immer wieder mal Zeit nimmt. Ich denke mir manchmal auch zu wenig, aber ich bin dann mit der Noemi, mit dem Yoshi unten und dann kommt der Kleine und sagt, du, das und das und das und das bei uns zu Hause. Was ich wahrscheinlich gar nicht wissen dürfte oder so. Und dann ist es mir wichtig, den ernst zu nehmen, ihn über die Haare zu streicheln, ihm Mut zu machen. Kinder brauchen Zeit, die man mit ihnen verbringt. Und dazu müssen wir verzichten. Weniger arbeiten, weniger Sport, weniger Zeit für das, was ich gerne machen würde, mehr Zeit für die Kinder. Kinder brauchen qualitative Zeit. Das liest man heute überall. Und die Leute sagen, okay, was weiß ich, eigentlich ist nicht wichtig, viel Zeit zu verbringen, sondern qualitative Zeit. Ich glaube, das ist eine Lüge. Weil qualitative Zeit kannst du nur mit Kindern verbringen, wenn du auch länger mit ihnen zusammen bist. Du kannst nicht sagen, ich komme heute Abend nach Hause, es ist 19 Uhr, so bis um 19.30 Uhr, bis die Kinder ins Bett gehen, haben wir qualitative Zeit. Das ist ein Schwachsinn. Weil die müssen ja erstmal sich auf dich einstellen. Es braucht erstmal eine Viertelstunde, bis sie überhaupt checken, der Papa ist da, ja super. Und dann haben wir noch eine Viertelstunde Zeit, wo ein bisschen was spielt, da hat man ein bisschen Spielzeug ausgeräumt und dann war die Zeit schon wieder vorbei. Qualitative Zeit braucht viel Zeit, damit Vertrauen wächst. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Kinder diese Zeit irgendwie mit ihren Eltern, mit anderen Menschen, wo man sie ihnen nimmt, weil Kinder in unser System hineinpassen müssen. Ich glaube, eine kinderfreundliche Gesellschaft sieht anders aus. Und dazu passt es auch, dass man Kinder immer früher in die Schule schicken will. Und dann raubt man ihnen ein Jahr, wo sie noch Kind sein können. Ich glaube, wir müssen lernen, mit Kindern umzugehen, anders umzugehen. Wir brauchen eine andere Sicht von Kindern. Und ich glaube, da können wir von Jesus ganz, ganz viel lernen. Jesus lebt nämlich auch in einer kinderfeindlichen Gesellschaft. Kinder waren damals wichtig, um sie vorzuzeigen, dass man viel Kinder hatte. Viel Kinder hatte was damit zu tun. Ich bin ein gesegneter Mann, eine gesegnete Frau von Gott. Also Leute, die wenig Kinder hatten, haben darunter gelitten. Aber das war auch schon ziemlich alles. Kinder hatten sonst keine Stimme in der Gesellschaft, keine Lobby. Sie mussten funktionieren, wie ihre Eltern funktionieren. Und sie hatten gerade mit religiösen Dingen nicht viel zu tun. Sie mussten das lernen, aber das war auch schon alles. Dazu einfach ein paar Zeilen von einem Bericht, den der Markus über das Leben von Jesus aufgeschrieben hat. Das lesen wir mal gemeinsam. Das ist Folgendes passiert. Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er sie segnete. Vielleicht kurzer Einschub, man muss dazu wissen, Jesus war damals so etwas wie ein Professor, ein geehrter, geachteter, angesehener Gelehrter. Jetzt kommen die Eltern und bringen ihre Kinder. Vermutlich haben die irgendwo mitgekriegt, Jesus ist anders wie sonstige Gelehrte, sonst hätten sie die gar nicht dahin gebracht, weil ein Gelehrter, also ich meine, bring mal irgendwie meinen Yoshi zu einem Professor in die Uni, der wird sagen, hallo, der ist hier fehl am Platz. Also einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er sie segnete. Die Jünger aber wollten sie wegschicken. Als Jesus das merkte, wurde er zornig. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn für Menschen wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt. Weiter. Hört, was ich euch sage. Wer sich die neue Welt Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, dem bleibt sie verschlossen. Dann nahm er die Kinder in seine Arme, knuddelte sie, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ich habe das knuddelte deswegen in Klammern geschrieben, weil in den meisten Übersetzungen steht das nicht drin. Das ist aber folgerichtig, weil im Griechischen dieser Ausdruck in die Arme nehmen nicht nur meint, ich nehme dich in die Arme, sondern wirklich, ja, also mit den Kindern spielen, sie, was weiß ich, kitzeln, sie zum Lachen bringen. Und das hat Jesus gemacht mit den Kindern. Also er war, eine körperliche Nähe hat er ihnen gezeigt. Jesus war anders als die anderen Menschen. Wie gesagt, diese Eltern haben das wahrscheinlich mitbekommen, dass Jesus so anders ist und dass sie gedacht haben, hey, der mag auch Kinder, wir schicken sie ihn mal dahin. Und dann haben die Jünger, die Schüler von Jesus, ganz typisch reagiert, wie damals alle gemacht hätten. Hey, Jesus ist ein wichtiger Lehrer, ein Rabbi. Was sollen diese Kinder hier? Schick die weg. Und genau das macht Jesus unglaublich zornig, weil er will bewusst, dass die Kinder zu ihm kommen. Egal, ob angesehener Rabbi, ob Professor, was weiß ich. Genau für sie ist Gottes neue Welt bestimmt, sagt Jesus. Und er setzt noch eins drauf, indem er seinen Schülern sagt, pass auf, meine lieben Schüler, wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, so kindlich die neue Welt Gottes euch schenken lasst, dann werdet ihr diese neue Welt nicht bekommen. Dann werdet ihr keine Beziehung zu Gott haben können. Ihr müsst werden wie Kinder, wenn ihr eine Beziehung zu Gott leben wollt. Ihr müsst glauben wie ein Kind, vertrauen wie ein Kind. An einer anderen Stelle im Neuen Testament sagt Jesus, ihr müsst so demütig werden wie ein Kind. Ihr müsst so werden wie ein Kind, das weiß, dass es Hilfe braucht. Dass es selber nicht zurechtkommt. Das ist auf die Hilfe von Erwachsenen angewiesen. Und nachdem er eben seinen Schülern das gesteckt hat und den Zuhörern, nimmt er die Kinder in den Arm, knuddelt sie, schmust mit ihnen, lacht mit ihnen, erzählt vielleicht einen Witz. Und dann legt er ihnen die Hände auf und segnet sie, dass Gott sie lieb hat, dass Gott bei ihnen ist, dass Gott sie beschützt. Ich glaube, da können wir ganz, ganz, ganz viel von dieser Begebenheit lernen. Das Erste, genauso wie er das den Schülern gesagt hat, Jesus, wir müssen so werden, wie Kinder sind. Kinder sind die Sahnehäubchen des Lebens auch, weil wir an ihnen sehen können, wie eine Beziehung zu Gott funktioniert. Wir müssen sie wertschätzen, groß von ihnen denken, damit wir lernen, wie wir Gott vertrauen können, wie wir Gott verstehen können. Ich meine, für meine Kinder, das ist echt interessant, natürlich hat das damit was zu tun, wie wir ihnen versuchen, das beizubringen. Für meine Kinder ist es überhaupt kein Problem, dass Jesus und Gott eins sind. Die brauchen das quasi synonym, diese beiden Begriffe. Also es gibt so ein Video, was wir immer wieder mal anschauen, so ein Musikvideo, ein Lied ist es eigentlich, und da kommen so Kinder vor. Und deswegen schauen wir es ganz selten mal an, aber auf jeden Fall, die lieben das. Und die sagen immer, oh Papa, das Gott-Video anschauen. Warum? Weil dort nämlich Jesus vorkommt, von den Kindern gespielt. Und manchmal sagen sie, das Jesus-Video anschauen. Für uns Eltern, Erwachsene, ist es so schwierig, das zusammenzukriegen. Für Kinder überhaupt kein Problem. Die vertrauen einfach, dass es so ist. Kinder wissen, dass sie Hilfe brauchen, dass sie hilfsbedürftig sind. Sie fragen um Hilfe, sie vertrauen den Eltern, den Erwachsenen, dass sie helfen. Sie freuen sich über Hilfe. Sie tun oft diese Dinge, die wir lernen müssten, intuitiv. Ich erlebe das ständig mit meinen Kindern, wenn der Yoshi zu mir kommt und sagt, Papa, putt gemacht, Papa, bitte reparieren. Das ist für ihn ganz klar. Ich muss ihm dann sagen, ich kann nicht alles reparieren. Vieles schon, weil es mein Hobby ist, Dinge zu reparieren, aber manches geht nicht. Oder wenn die Noemi kommt und sagt, Papa, kannst du bitte die CD einlegen, weil sie kommt noch nicht an die Anlage. Das ist für sie ja kein Problem. Wenn der Papa nicht da ist, dann nimmt sie einen Stuhl. Aber wenn der Papa da ist, Papa, ja, kannst du mir bitte helfen? Wenn wir lernen würden, so selbstverständlich mit Gott umzugehen, ihn selbstverständlich zu bitten. Was weiß ich, um Erfolg im Job, um Gesundheit, um Beziehungen, um das, was uns wichtig ist. Wir müssen von Kindern lernen und wir brauchen eine andere Sicht von Kindern. Dann kann das gelingen. Wenn wir sie wertschätzen, wenn sie uns wichtig sind, wenn wir sehen, die bereichern uns, wenn wir liebevoll mit ihnen umgehen, dann haben wir eine gute Basis, von ihnen zu lernen, so zu werden, wie Kinder sind. Das ist das Erste. Und das Zweite, wir müssten eigentlich das tun, was Jesus gemacht hat. Er hat die Kinder gesegnet. Ich glaube, einmal kann man das ganz normal machen, so wie Jesus. Dass man Kindern die Hände auf den Kopf legt oder auf die Schulter legt und sie segnet. Das heißt, das zuspricht, was man sich wünscht. Zum Beispiel jeden Morgen, wenn ich die Noemi in den Kindergarten bringe, dann nehme ich sie nochmal in den Arm und sage, gell, Jesus ist heute bei dir und er beschützt dich. Das mache ich jeden Morgen. Das ist mir ganz wichtig. Viel mehr Zeit ist dann nicht in dem ganzen Trubel. Ja, sie sieht schon die anderen Kinder und so. Aber mir ist es wichtig, da jetzt zu sagen, Jesus ist jetzt da. Man kann für Kinder beten, die man auf der Straße sieht. Immer wieder, wenn ich ein Kind irgendwie in einem Kinderwagen sehe oder irgendwie, ganz spontan, eine Sekunde, zwei Sekunden bete ich für die und sage, Jesus, dieses Kind, mach, dass das irgendwann dich kennenlernt. Und dass dadurch die ganze Situation in der Familie sich verändert, weil du reinkommst in diese Familie. Also für Kinder beten, auch die man nicht kennt, natürlich auch für die Kinder beten, die man kennt. Dass man Danke für die Kinder sagt, dass man Jesus sagt, was man sich für die Kinder wünscht und dass man sie eben segnet. Das heißt, einfach sagt, Jesus soll bei dir sein, Jesus soll dich beschützen, Jesus soll dir helfen, zum Beispiel, wenn die in die Schule kommen. Das ist mal Segen, verbal und auch mit so einem Zeichen, eben, dass man den die Kinder berührt, ihnen die Hände auflegt, weil Jesus das auch gemacht hat und weil das auch eine gute Tradition ist. Das kommt in der Bibel immer wieder vor. Segen hat damit das zu tun. Ich spreche jemandem das nicht nur verbal zu, sondern er soll das spüren, dass es auch so gemeint ist. Aber ich habe mir gedacht, wir können Kindern auch ganz anders segnen, mit ganz anderen Dingen. Zum Beispiel, und jetzt gehe ich diese Punkte, die wir vorher hatten, wo es in unserer Gesellschaft nicht so gut geht, die gehe ich jetzt mal im Rückwärtsgang sozusagen durch. Liebevoller, wertschätzender Umgang Kindern gegenüber. Kinder zum Beispiel liebevoll körperliche Nähe vermitteln. Natürlich ist es wichtig, eine gesunde Distanz auch zu wahren, gerade wenn es nicht meine eigenen Kinder sind. Und wenn Kinder älter werden, ist es auch wichtig, dass die Eltern mitbekommen, wo ist die Distanz, die ich auch wahren muss, weil ein Kind ein eigenes Leben hat. Aber dass man Kinder knuddelt, dass man ihnen über die Haare streicht, dass man ihnen die Hand gibt, dass man sie ihnen auf die Schulter klopft, mit dem Körper zeigt, du bist mir wichtig. Ich glaube, das macht einen Riesenunterschied, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo das ganz wenig passiert. Und wenn, dann halt nur im Kindergarten von den Erzieherinnen. Dann, dass man Kindern was Kreatives schenkt. Bitte kein Playmobil, kein Hello Kitty, kein SpongeBob, ja? Ich erzähle euch eine Geschichte. Mein Patenkind, dem habe ich letzte Weihnachten, hab mir überlegt, was kann man dem schenken? Der hat schon alles. Und dann ist mir eingefallen, mit meiner Frau zusammen, ich schenke ihm, das habe ich auf eine Karte geschrieben, und zwar ein Besuch in Lager Lechfeld beim Fliegerhorst. Da kenne ich nämlich einen Offizier, und mit dem habe ich das ausgemacht. Und mein Patenkind hat diese Karte bekommen und, naja, wie immer, Karte weglegen, ne? So, wie Geschenk aufreißen, weglegen. Und dann habe ich gesagt, du, darf ich das mal vorlesen? Und er hat gesagt, ja, lese ich ihm das vor, er hört so zu. Seine Augen werden immer größer und nachher sagt er, boah, das ist das beste Geschenk, was ich je bekommen habe. Das hat mir nichts gekostet. Ich musste nur ausmachen, diesen Termin mit dem Offizier. Der hat uns da durch den Fliegerhorst, wir haben gesehen, direkt neben der Startbahn, wie die, wie heißen diese Dinger? Tornados, genau, wie die gestartet sind. Dann waren wir nachher noch bei der Feuerwehr und er durfte in ein Feuerwehrauto. Das war super. Er kann das nicht mit ins Kinderzimmer nehmen, irgendwie als Geschenk, aber in seinem Herzen. Ein paar Fotos haben wir gemacht. Solche kreativen Geschenke, dass man vielleicht einem Kind sagt, hey, ich schenke dir, dass wir zusammen reiten gehen. Oder einfach überlegen, was kann man, das muss nicht materiell sein. Oft sind die nicht materiellen Dinge viel wertvoller. Wenn du dir Zeit nimmst für ein Kind, 1,5 Stunden, wow, wie viel bedeutet das für das Kind? Dass wir auch einfach gucken, wo sind Kinder in unserem Umfeld, die Hilfe brauchen. Ich habe am Freitag bin ich mit der Straßenbahn auf die Arbeit gefahren und da beim Spektrum an der Haltestelle der Straßen stand ein Kind an dem Automaten und hat da schon Geld reingeschmissen für die Streifenkarte. Es kostet, glaube ich, 5,90 Euro die Kinderstreifenkarte und sie hatte 5,30 Euro drin und 60 haben gefehlt. Und die Fünferle, die sie noch hatte, die hat er nicht angenommen. Da hat sie gefragt, können Sie mir irgendwie helfen? Und dann sage ich, ja klar, da habe ich die 60 Cent gezahlt. Bitte schön, die muss sie mir ja nicht geben. Einfach Kindern zeigen, ihr seid uns wichtig. Das Erste, liebevoller, wertschätzender Umgang mit Kindern. Dann das Zweite, dass man sich für ein kinderfreundliches Fernsehen einsetzt. Sich dafür einsetzt, dass im Fernsehen mehr kinderfreundliche Inhalte laufen. Und wenn man mitkriegt, diese Sendung ist echt eine Katastrophe, dass sie zu dieser Zeit läuft, dass man einfach an ZDF oder ARD oder RTL oder weiß der Geier einen Brief schreibt. Die Adressen, könnt ihr gerne mir eine E-Mail schreiben, die findet man aber auch im Internet. Einfach googeln, ZDF, dann findest du die Adresse. Und hinschreiben, es finde ich nicht gut, dass diese Sendung zu dieser Zeit gelaufen ist. Und es macht tatsächlich einen Unterschied. Wenn viele Leute das machen, es gibt immer wieder so Kampagnen, wenn 100 Briefe dahin gehen, dann nehmen die es wirklich ernst, weil sie sich hochrechnen können. Die 100 haben geschrieben und da gibt es noch viel mehr, die das auch so sehen. Also für kinderfreundliches Fernsehen sich einsetzen und wenn man selber Kinder hat, einfach überlegen, ganz maßvoll mit dem Fernsehen umzugehen, die ersten Jahre gar nicht. Und wenn man dann anfängt, dass es einfach ganz klar ist, eine bestimmte Zeit am Tag und dass man die Kindersendungen aussucht, damit Kinderseelen das verkraften können. Dann können wir uns einsetzen, der vorletzte Punkt, einfach, dass wir benachteiligten Kindern helfen. Wir haben es eben schon gesagt, im Jugendhaus in Lechhausen fangen wir jetzt an mit Hausaufgaben, Nachhilfe, Sport, Aktionen und so weiter. Sich da engagieren für Kinder, die es nicht so gut haben, die keine Eltern haben, die mit ihnen spielen, die Zeit für sie haben. Wer da gerne mitmachen möchte, wie gesagt, am 15.12. ist der Termin. Können mir gerne eine E-Mail schreiben oder mich nachher noch anhauen und dann können wir drüber reden. Und dass wir uns gegen Kindermissbrauch einsetzen. Ich glaube, das kann man. Ich denke da an Aktionen, die wir im Projekt X in Zukunft machen werden. Ich weiß, dass es gefährlich ist. Deswegen gibt es nämlich auch keine Prozesse dagegen. Es gibt in England eine Organisation, die heißt Stop the Traffic. Und ich bin ernsthaft mit Leuten schon im Gespräch, ob wir in Deutschland so eine Organisation gründen. Stop the Traffic. Das ist eine Organisation, die versucht, vor allen Dingen Jugendliche und Kinder, aber auch Erwachsene zu ermutigen, auf dieses Unrecht aufmerksam zu machen. Dem Bürgermeister Briefe zu schreiben, verschiedene kreative Sachen machen, eine Mahnwache, eine Menschenkette, sonst irgendwas, sodass es einfach zur Sprache kommt. Wir können als Bürger nicht viel tun. Ich meine, kann ja nicht irgendwie Polizei spielen oder sowas, ja? Aber ich kann darauf aufmerksam machen, dass unsere Politik was tut. Wir überlegen im Mai ein Churchtown Special zu machen, eine Talkrunde mit Prominenten aus der Stadt zum Thema Kindermenschenhandel. Ihr könnt mal daran denken, dafür beten, weil wir nicht wissen, von dem Termin passt es und wie machen wir das, wen sprechen wir da an. Das wäre uns wichtig, damit das bekannt wird. Es kann nicht sein, dass in Deutschland die meisten Menschen getradet werden in Europa und kein Schwein weiß das und niemand interessiert sich dafür. Ich glaube, so können wir Kinder segnen. Und ich möchte euch Mut machen, zu überlegen, wir singen jetzt nochmal ein Lied. Das heißt, Vater, ich komme jetzt zu dir. Dieses Bild, Gott, der Vater, wir kommen zu dem Vater als Kinder. Es sitzen hier Väter, dass die dieses Bild haben. Es sitzen hier Leute, die Freunde sind von Vätern. Es sitzen hier Mütter, die auch dieses Bild auch als Mutter, Gott sagt auch an manchen Stellen, dass man zu ihm kommen kann, wie das Kind zu einer Mutter kommt. Und dass wir mit diesen Ideen im Kopf oder mit diesen Emotionen auch dieser Vater bei dem Kinder geborgen sind, diese Mutter bei der Kinder geborgen sind, dass wir das nochmal brauchen, auch um zu überlegen, wo könnte ich was machen. Es sind auf den Tischen diese kleinen Zettel mit den Finger, mit den Händen so, ne? Da könnt ihr einfach draufschreiben, was ist dir wichtig? Wie kannst du Kinder segnen? Wie kannst du einen Unterschied in der Gesellschaft machen? Vater, es gibt so viele Kinder, die das gar nicht erleben, dass sie zu ihrem Vater gehen können, zu ihrer Mutter gehen können und sich da wohl und aufgehoben fühlen. Aber darum geht es ja, dass Kinder Menschen haben, wo sie gerne sind, wo sie aufgehoben sind. Danke für die Menschen, die sich bis heute schon einsetzen dafür, dass andere Kinder, deren Eltern sich nicht um sie kümmern oder nicht kümmern können, dass die ein Zuhause haben oder jemanden haben, der sich um sie kümmert. Und in dem Sinne möchten wir auch das Lied Jesus singen. Gott, wir möchten dieses Lied singen. Vater, ich komme zu dir. Als dein Kind laufe ich in deine Arme. Bei dir bin ich geborgen. Und ich bitte dich, dass wir von dir lernen, dass wir solche Eltern, solche Freunde, solche Menschen sein können, die Kindern ein Zuhause geben und Geborgenheit geben.